das jetzt so weitergeht, ich glaube nicht. Irgendwann muss ich das einmal wieder ein bisschen normalisieren und darum nicht alles auf ein Pferd setzen, breit diversifizieren, sich vor allem auch mit den Unternehmungen, in die man investiert, auch genauer damit beschäftigen.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Always on, auch im Sand am Strand, das Handy mit Trading-App, rund um die Uhren Reichweite. So sind sie eben, unsere Vollblutbörsianer à la André Wolfsbein vom Broker Freedom Finance in der letzten Geldmeisterin-Folge. In diese Riege reiht sich auch Ernst Huber ein, CEO der Dada Direct Bank, eine Tochter der Grawe-Gruppe. Ihn durften wir sogar in seinem wohlverdienten Urlaub stören.
Ich hoffe, dass ganz gut passt. Ich bin nämlich heute den ersten Tag auf Urlaub zu Hause.
Okay, dann lege ich gleich los, dass du dann wieder in die Badehose springen kannst.
Es geht eben um die Neo-Aktionäre, die nach der Pandemie ja wirklich nur den einen Weg an der Börse gesehen haben nach oben. Und da hat sich aber jetzt in der letzten Zeit doch ein bisschen Verunsicherung breit gemacht. Und da hätte ich gern deine Tipps als routinierter Kenner an diese Jungaktionäre, wie sie eigentlich jetzt reagieren sollten, wenn sie doch jetzt vielleicht auf wenige Wachstumswerte gesetzt haben und die Füße nass bekommen.
Ja, ich glaube, das ist ganz die Frage natürlich, in welche Werte hat jemand investiert und wie breit ist auch investiert. Weil ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen jetzt, wo ein bisschen die Ernüchterung wieder einkehrt oder wo diese Einbahnstraße ja nicht mehr so weitergeht, wie es gewesen ist, glaube ich, es ist wichtiger denn je, nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Mhm. Und ja, das hat vielleicht ganz gut, glaube ich, jetzt in den letzten 12 Monaten funktioniert, gerade wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Jedes Unternehmen, das hier irgendwie halbwegs gut unterwegs ist oder auch neu in die Börse gegangen ist, hat in der Regel die Kursentwicklung perfekt funktioniert. Aber ja, ob das jetzt so weitergeht, ich glaube nicht. Irgendwann muss ich das einmal wieder ein bisschen normalisieren und darum nicht alles auf ein Pferd setzen, breit diversifizieren, sich vor allem auch mit den Unternehmungen, das glaube ich war nicht immer der Fall, in die man investiert, auch genauer damit beschäftigen, analysieren, sich wirklich das Modell des Unternehmens anzuschauen, kann das die Erwartungen, die geweckt wurden, auch erfüllen. Also ich glaube, man muss ein bisschen mehr auch sich beschäftigen und nicht einfach sagen, das ist jetzt eine spannende Aktie, weil es mit Digitalisierung zu tun hat und jetzt kaufe ich es. Also ich glaube, da gehört schon jetzt ein bisschen mehr auch dazu und vielleicht ist es auch kein Fehler, hier auch einmal ein bisschen Gewinne mitzunehmen und auch ein bisschen abzuwarten und nicht alles investiert zu haben.
Da genau sprichst du was an, weil auch aus meiner Nachbarschaft, ich habe den immer gewarnt, sie sollen diversifizieren, aber jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen das Argument, wenn sie in Tesla investiert haben vor einem Jahr, aber ich möchte sie trotzdem dahin bringen, dass sie ein bisschen vielleicht die Gewinne streuen. Also würdest du sagen, dass man vielleicht solche heißen Aktien oder auch die Pandemiegewinner vielleicht umtauschen sollte oder sich mit Stops absichern oder wie könnte da denn genau vorgehen?
Also es muss in Wirklichkeit auch jeder für sich selber beurteilen. Vielleicht ist jetzt einmal ein bisschen auf die Zeit gekommen, wo auch die Old Economy wieder mal ein Stück des Weges gehen darf. Es ist sehr viel jetzt Fantasie drinnen gewesen in den ganzen neuen Unternehmungen, die so gekommen sind. Ob es realistisch ist, dass, ich weiß nicht, jedes dritte Auto auf dieser Welt ist gekauft, ein Tesla ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, nur dann die annähernd diese Marktkapitalisierung auch gerechtfertigt. Und darum glaube ich schon, einfach einmal Gewinne ein bisschen mitnehmen, diversifizieren, ein bisschen auch auf die Old Economy setzen, die auch sehr viel in die Digitalisierung machen, auch wenn man sich jetzt die Autoindustrie anschaut, weil du das Thema Tesla gesagt hast. Mhm. Also da passiert ja sehr viel in diese Richtung auch und drum, ja, ich glaube, es war schön, wenn man hier mal dabei gewesen ist, hier an diesen enormen Kursentwicklungen, aber irgendwann ist diese Einbahnstraße, glaube ich, auch vorbei. Und es ist einfach, die Frage ist immer, ist das dieses Risiko jetzt noch wert? Ja, es ist nicht schlauer, hier ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen konservativer unterwegs zu sein. Ich würde meinen, ja.
Viele Neo-Aktionäre, die haben sich ja noch nie mit den Bilanzen befasst. Ja, jetzt haben wir natürlich ganz tolle Season momentan. Also ein Rekord jagt dem anderen bei den Veröffentlichungen. Aber wenn man jetzt gerade nochmal bei der Tesla bleibt, die veröffentlicht Milliardengewinne, ja, muss man sich das nicht genauer anschauen, weil woher kommen die Gewinne? Also dort ist ja auch viel durch den Bitcoin-Besitz. Und wenn man jetzt sich das genau anschaut, dann machen trotzdem Daimler und BMW und VW 12-mal so viel Gewinn pro Umsatz, weil halt immer noch die Verbrenner mehr bringen, was den Gewinn betrifft. Was kann man denn da für Ratschläge geben?
Also da tue ich mir schwer. Ich weiß, Tesla hat jetzt einen Milliardengewinn publiziert. Ja. Ich habe mich aber nicht näher damit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, wie viel davon von den Verkauf von den CO2-Zertifikaten ist. Es ist ja immer ziemlich viel bei Tesla auch ausgemacht. Aber ich habe ehrlicherweise hab mich damit noch nicht beschäftigt. Ja. Tesla ist eine Wette, glaube ich, kann man schon so sagen, ob diese Erwartungen am Ende des Tages erfüllt werden können und diese Kursbewertung rechtfertigen. Ich tue mir schwer dabei, aber das muss jeder für sich selber beurteilen und ja, man müsste ein bisschen genau in die Bilanz rein. Ich würde da eher auf andere Werte setzen, die ein bisschen konservativer sind und das gute Unternehmungen sind und genauso in der Modernisierung der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle mitspielen.
Aktien alleine, wie du gesagt hast, erstens muss man diversifizieren in den Aktiengruppen, aber alleine sind sie wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Was empfehlst du denn sonst für Assetklassen zur Risikostreuung?
Also ich kann nur sagen, wie ich selber mache. Für mich spielt natürlich Aktien eine gewisse Rolle, ist überhaupt kein Thema. Generell Unternehmensbeteiligungen, ob das jetzt eine Aktie ist, die an der Börse notiert oder ob das auch andere Möglichkeiten sind, auch im Rahmen der ganzen Fintech, ob man nicht beim einen oder anderen auch mitmachen will mit kleinen, mittleren Beträgen, würde ich jetzt meinen. Für mich war auch immer Gold ein Thema. Seit über 20 Jahren sage ich auch immer ein bisschen Gold als Versicherung mit dazu nehmen. Ich halte das nach wie vor für gescheit in diesen turbulenten, volatilen, fast ein bisschen spinnenden Zeiten, in denen wir unterwegs sind, gehört das dazu. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann ist auch eine Immobilie nie falsch gewesen. Wir wissen, auch diese Preise sind stark gestiegen. Ich sage auch immer, das ist die wirkliche Inflation, die wir haben. Die Steigerung der Immobilienpreise, auch genauso die Steigerung der Aktienpreise, das ist für mich die Sachwertinflation, die wirkliche Inflation. Und also wenn es möglich ist, nach wie vor natürlich auch im Immobilienbereich irgendwie etwas dazu, am besten das Eigenheim oder eigene Wohnung, eigenes Haus, wenn sich's ausgeht und so breit diversifiziert zu sein. Keine Rolle spielt bei mir persönlich Anleihen, weil ich einfach sage, das ist ein zinsloses Risiko, das brauche ich nicht eingehen. Mhm. Das hat überhaupt keinen Sinn nicht, das ist eine Geldvernichtungsmaschinerie mittlerweile. Am Sparkonto muss man natürlich einen Notgroschen haben, aber das muss jeder beurteilen für sich selber, wie hoch diese ist, ob das jetzt 3-4 Monatsgelder sind, ob das ein größerer Betrag sein muss, aber da bin ich eher zurückhaltend, auch was Cash oder was Anleihen betrifft, also wirklich Kapitalmarktaktien, ja, Gold ein bisschen was dazu, sage ich immer 10-15% beimischen, das Thema, Thema Zertifikat ist auch eine gute Möglichkeit, um hier auch in Aktien zu investieren, aber mit einer gewissen Absicherung, eine tolle Möglichkeit ist immer, das auch über Fonds oder ETFs zu machen, um hier eine breite Streuung zu haben, je nach Geschmack des Kunden, ob es ein aktiv oder ein passiv gemanagtes Produkt sein soll. Ja, die Immobilie dazu, ich glaube, dann haben wir ganz eine ordentliche Diversifikation zusammen.
Tust du eigentlich auch in der Währung diversifizieren oder sagst du, da wo ich meine Ausgaben habe, da investiere ich auch?
Also ich sage automatisch, dadurch, dass man in verschiedenste Aktien oder Märkte oder Fonds investiert hat, hat man automatisch eine Währungsdiversifikation dazu dabei. Da ist Dollar natürlich eher viel auch drinnen, da ist ja Schweizer Franken mit drinnen. Also dadurch hat man automatisch auch in der Währung diversifiziert. Oder bei Gold genauso am Ende des Tages.
Und wie siehst du eigentlich Kryptowährungen?
Das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich irrsinnig schwer tue. Ich weiß, dass da sehr viele sehr, sehr viel Geld auch damit verdient haben. Für mich ist das nach wie vor ein Thema, das nicht greifbar ist. Ist jetzt eine Wette auf nichts, wenn man so will. Man kauft sich Energieverbrauch. Und ich tue mir wirklich schwer, und ich verstehe es auch bis heute nicht, warum hier nicht stärker dagegen vorgegangen wird. Also das ist nichts Greifbares, das ist weniger als das bedruckte Geld, so wie der Papier, das sich Geld nennt. Also da ist gar nichts dahinter. Mhm. In Wirklichkeit außer auch eine Wette, eine Idee, aber in Wirklichkeit nichts Greifbares. Also man kauft den Energieverbrauch, also umwelttechnisch, fast ein Desaster, und hier wird zugeschaut. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe noch nie Kryptowährungen gekauft. Natürlich beschäftige ich mich mit diesem Thema, das muss ich auch tun. Ja. Also als CEO einer Direktbank, man muss sich mit diesen Themen beschäftigen und schauen, welche Alternativen oder Lösungen kann man hier Kunden anbieten. Die Nachfrage ist ja da, weil diese Kuh wird ja Tag ein, Tag aus durchs Land getrieben. Aber persönlich, also ausprobieren, testen, aber nicht, dass ich sage, da würde ich jetzt einen größeren Betrag rein investieren. Das ist reine Spekulation.
Als Dada-CEO kannst du eigentlich schon Verschiebungen beim Handel feststellen, dass die Leute andere Dinge handeln, mehr nach Europa wieder gehen, oder gibt es da nicht eine Konsistenz bei den Kunden?
Naja, was eigentlich schon seit Jahren ist, also das Verhältnis, wenn man sich die Aktientransaktionen der Kunden anschaut, dann ist es in etwa so, dass der stärkste Markt seit eh und je der deutsche Markt ist. Also der macht, ich habe das letzte Mal ausgewertet, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, aber fast 40% der Aktientransaktionen oder der Transaktionen macht der deutsche Markt bei uns aus.
Also auch bei den Österreichern.
Auch bei den, ja, wir haben fast österreichische Kunden. An zweiter Stelle ist dann die Wiener Börse mit 30%, vielleicht 25 bis 30, und an dritter Stelle fast gleich, auch nur ganz knapp dahinter, ist der amerikanische Markt. Und auch das war immer so, und gerade am amerikanischen Markt, gerade diese Internetgiganten oder diese ganzen Technologieunternehmen, die so an die Börse gekommen sind oder an der Börse gelistet sind, werden hier ganz stark gehandelt. Das hat sich fast nicht verschoben. Also das ist wirklich seit 10, 15 Jahren ziemlich konstant, was sich schon verändert hat, dass deutlich mehr ETFs natürlich gehandelt werden. Und wir müssen dazu investieren, dass der Anleger sagt, jetzt kaufe ich den ETF, MSCI World oder DAX ist ja gleich was, und lasse den 10 Jahre liegen. Nein, der wird auch genauso für Daytrading zum Teil verwendet.
Also das ist
unglaublich. Auch hier hat es eine Verschiebung gegeben. Und die aktiv gemanagten Fonds werden immer mehr auch abgelöst durch passiv gemanagte Fonds. Das sind wirklich klassische Fonds gegen ETFs. Auch hier merkt man ganz einen starken Schwenk. Ja.
Und dieser Schwenk, ist der damit zu rechtfertigen, dass die Kunden vielleicht besser informiert sind oder dass man vielleicht auch zu viel auf die Gebühren schaut? Oder wie siehst du die Entwicklung?
Ich glaube, das Gebühren ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass dadurch der Anleger exakt weiß, was er kauft, und es ist auch die Performance klar nachvollziehbar. Er weiß genau, wenn der DAX um 1% steigt und er den DAX ETF, dann wird auch diese ETF um 1% steigen. Also es ist einfach diese klare Nachverfolgbarkeit, Nachvollziehbarkeit. Ja, und das zweite Thema ist natürlich, dass, ich würde sagen, 90% der Fondsmanager die Benchmark nicht schlagen. Und das ist Argument genug oder für sehr viele, dass sie sagen dann nämlich gleich den ETF, ich weiß, was ich kaufe, ich kann mir mein Portfolio genau so zusammenstellen, wie ich will, ob das jetzt nur MSCI World ist oder man mischt etwas Asiatisches dazu oder den DAX oder ATX. Also man kann einfach ganz klar auswählen, was man investieren will.
Und siehst du das eigentlich sinnvoll, dass man so stark im deutschen Markt ist? Oder ist der jetzt besonders interessant, wenn jetzt auf einen DAX 40 umgestellt wird, dass da der auch noch wieder mehr im Fokus sein wird?
Also mehr im Fokus alleine, wenn man ETFs und so weiter anschaut, die in DAX investieren, die müssen automatisch ausweiten, und dadurch werden die zusätzlichen 10 Werte wahrscheinlich massiv, oder ist möglich, dass die im Kurs anziehen natürlich, weil die deutlich mehr gekauft werden müssen. Also bei uns ist jetzt auch der Hauptgrund, warum deutsche Werte stark gehandelt werden, ist, weil der Österreicher die deutschen Werte in der Regel auch kennt.
Okay,
die sind auch verfügbar in der Regel in Österreich. Die sind schon mit der Nähe zusammen. Die meisten dieser Firmen kennt man auch in Österreich. Und dadurch ist eine bestimmte Vertrautheit vorhanden. Und ich denke, das wird der Grund dafür sein.
Das ist ja auch kein Fehler, solange es kein Home-Bias wird.
Ja, genau.
Gibt es eigentlich Aktien oder Märkte, in die du derzeit oder überhaupt nie einsteigen würdest?
Also ich sage niemals nie, würde ich jetzt meinen. Also es gibt schon Märkte, wo man sagt, dass man eher vorsichtig, weil es ein bisschen, ja, ich sag, leicht veränderbar ist oder nicht so klar nachvollziehbar ist alles, ob das jetzt China ist oder von mir aus auch Russland. Das sind Märkte, wo immer ein bisschen Skepsis da ist. Aber ja, sag niemals nie. Also auch hier würde ich sagen, kann man sich vorstellen, den einen oder anderen Wert, aber man würde sein Land oder so einen Markt nicht überbewerten, ganz einfach, oder eher untergewichtet oder mal nur kleinere spannende Themen vielleicht reinnehmen, aber sicher niemals einen größeren Betrag. Aber das ist meine Denke, das ist mein Ansatz. Ja.
Wir sehen derzeit sehr viele IPOs. Morgen wird Robinhood folgen, das wird sicher auch viel Lärm machen. Macht es da eigentlich für einen Privatanleger generell Sinn, an erster Reihe dabei zu sein, oder sollte man erst ein paar Tage abwarten, bis sich der Kurs einpendelt meist?
Ja, es hat Zeiten gegeben, und ich glaube, da war das letzte Jahr, also, aber ganz extrem auch in der New Economy Zeit, wenn man sich anschaut, da hatte man ein Riesenglück, wenn man bei einer neuen Mission eine Zuteilung erhalten hatte, weil am ersten Börsetag gleich immense Kurssprünge vollzogen wurden, und was Besseres hat einem gar nicht passieren können. Also es hängt von der Marktgegebenheit, Marktverfassung ab, von der Nachfrage. Wenn man starke Nachfrage ist, wird es eh schwierig, dass man Zuteilung erhält. Robin Hood weiß ich gar nicht, ob es realistisch ist, in Österreich eine Zuteilung zu erhalten. Da wird man wahrscheinlich gar keine Chance haben. Aber wenn man die Chance hat und es ist ein zukunftsträchtiger Wert, und man ist der Meinung, das Modell funktioniert gut, dann spricht nichts dagegen, bei der NSA mitzumachen. Mhm. In der Regel sollte sich das, oder meistens hat sich das ausgezahlt in der Vergangenheit. Ja.
Wir haben jetzt im ersten Halbjahr wirklich Anstiege gesehen, mit denen wir vielleicht nicht ganz gerechnet hätten. Wie siehst du denn jetzt die nächsten 12 bis 18 Monate?
Also sagen wir mal so, also ich selber würde nicht reduzieren jetzt meinen Aktienanteil. Wir wissen, die Kurse sind gut gegangen, die Unternehmungen haben jetzt auch schöne Ergebnisse präsentiert oder Gewinne präsentiert. Das Aufsperren der Welt hat sich richtig bemerkbar gemacht. Man sieht, es werden diverse Dinge, sind gar nicht Rohstoff und so weiter, sind gar nicht lieferbar, oder das Thema Chips, was es diesen Probleme gibt. Also die Nachfrage ist immens zurzeit. Man kann viele Dinge deswegen ja gar nicht produzieren. Also ich glaube, das ist auch meine persönliche Meinung, größere Rückschläge sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, da würden auch gleich einmal die Staaten auch mithelfen, wenn man sich Amerika anschaut, und es würde hier immense Korrektur geben. Ich glaube, da würde man relativ schnell darauf reagieren. Gerade in Amerika, wo das ganze Pensionssystem auf die Aktie aufgebaut ist. Ich glaube, das sind größere oder immense Rückschläge, sind da nicht sehr realistisch in meinen Augen. Ja. Korrekturen wird es immer wieder mal geben, das ist auch klar, das ist auch okay, aber den richtigen Zeitpunkt gibt es auch nie. Also es gibt keinen richtigen, keinen falschen Zeitpunkt. Wenn man langfristig investiert, dann ist immer der richtige Zeitpunkt, und darum sehe ich das Ganze relativ relaxed.
Das heißt, man muss nicht nachweinen, wenn man jetzt nicht im März 2020 eingestiegen ist. Es gibt immer Einstiegszeitpunkte. Sicher. Wie war das denn bei dir mit deiner ersten Aktie? Weißt du noch, was das war? Hältst du die noch und würdest du die weiterhin kaufen?
Nein, das war nicht die Klassiker. Der Föst war ein Klassiker von sehr vielen, und auch genauso die OMV-Aktien. Und ich glaube, mit beiden wäre es eine gute Geschichte gewesen. Ich war damals noch relativ jung. Bei mir waren es ein paar tausend Schilling, die ich investiert hatte. Und ich habe es ja nicht lang gehalten. Ich war damals ja sehr, sehr jung noch. Und das war ja der erste Spielerei. Ich habe damals auch in der Bank schon zu arbeiten begonnen oder gearbeitet, auch im Wertpapierbereich. Und dann hat man es halt einmal versucht. Aber das waren, ich weiß nicht mehr, 3.000, 4.000, 5.000 Schilling. Also gar nichts jetzt im Nachhinein betrachtet. Für mich damals war es sehr viel Geld. Und das war halt das erste Reinschnuppern. Und da war es auch nicht so, dass man es in Sekunden schnell wieder verkaufen konnte. Man hat dann die Aktie, wenn man sich verkaufen wollte, dann wurde die telefonisch an eine Partnerbank weitergeleitet, dann an der Börse platziert, und einen Tag später hat man dann den Ausführungskurs erhalten. Das war noch eine ganz andere Zeit, aber war genauso spannend und aufregend natürlich. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das der Gewinn, oder es war sicher Gewinn noch in so einer Börse gegangen, aber es wird nicht viel gewesen sein. Ja. Hätte sich natürlich ausgezahlt, diese Aktie zu behalten, ja, oder diese Aktien.
Ja, wie gehst du da jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung vor? Du wirst dir wahrscheinlich trotzdem auch Limits setzen, und wenn die Aktie dort ist, dann verkaufst du sie auch, wenn du weißt, das Unternehmen ist eigentlich gut und es gibt gar kein besseres. Ja. Aber
also das ist menschlich, habe ich auch immer wieder gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es macht wenig Sinn, wenn man gute Werte hat, substanzstarke Werte, auch dividendenstarke Werte, dann spielt die Kursentwicklung in Wirklichkeit keine Rolle. Man kann jedes Jahr, bekommt jedes Jahr seine 3, 4, 5% Dividendenausschüttung dazu, und das macht langfristig einfach mehr Sinn, und den richtigen Zeitpunkt, wenn man aussteigt, erwischt man sowieso nie. Man läuft immer hinten nach. Und darum glaube ich, mit dem Großteil des Vermögens, das man investieren will, ist meine Meinung, drinnen zu bleiben, zumindest mit, weiß nicht, mit 2/3 des Volumens. Wenn man sagt, mit einem Drittel oder mit einem Viertel will man spielen oder Timing betreiben oder mal Chancen nutzen, dann ist es, glaube ich, absolut okay.
Und man kann ja auch sich einen Sparplan auch auf Aktien zulegen und sagen, okay, die, von der Aktie bin ich überzeugt und ich kaufe halt nach und nach zu und habe dann auch nicht so das Risiko vom richtigen Timing.
Genau. Wird auch ganz stark gemacht bei uns. Wir bieten einige österreichische, deutsche und auch amerikanische Aktien an zum monatlichen Aktiensparen ab 30 Euro. Und das ist ein Thema, das auch ganz stark genutzt wird. Also nicht nur das Fondssparen oder ETF-Sparen, sondern auch das Ansparen von Einzelaktien ist ein Riesenthema. Wenn man sagt, ab 30 Euro kann man, weiß nicht, wenn sich 100 Euro ausgehen im Monat, schon in 3 verschiedene Aktien ansparen.
Ja. Wie hat sich eigentlich generell der Markt, da tut sich ja wahnsinnig viel. Also die Hello Bank geht jetzt wieder an die BAWAG. Wie glaubst du denn, wie sich der Markt entwickelt? Es kommen eben auch Trade Republic und über die Grenze immer mehr Neo-Broker. Was wird da die Konsequenz auch für euch oder für den Markt sein?
Vielleicht noch kurz zur Hello Bank oder Direktanlage. Die habe ich vor 25 oder 26 Jahren mittlerweile gegründet und habe die auch aufgebaut. Wir waren der einzige Online-Broker, der wirklich alles überstanden hat und eigentlich ab dem dritten Jahr profitabel gearbeitet hat, immer schöne Gewinne erwirtschaftet hat und wir waren auch wirklich 2 Jahrzehnte absoluter oder fast 25 Jahre im Vierteljahrhundert Trendsetter, hat mir den Takt vorgegeben. Ich bin ja dann ausgestiegen vor 5 Jahren aufgrund eines Verkaufes, habe dann die Data neu gegründet. Mir tut es im Herzen weh, ehrlicherweise, was jetzt gerade passiert ist. Habe mir schon einen leichten Stich noch gegeben, obwohl ich jetzt 5 Jahre weg bin. Der Markt verändert sich, es ist so, es verschwindet eine ING, Hello Bank geht in diese Bank auf. Es ist einfach sehr viel in Bewegung. Diese Bewegungen haben aber auch immer wieder sehr viele Chancen. Ich glaube, auch dieser Verkauf jetzt an der BAWAG stellt für uns auch wieder Chance dar. Ich glaube, für sehr viele Kunden sind wir einfach eine attraktive Alternative mit vergleichbarer Technologie, wie es auch die Hello Bank gehabt hat. Wir waren halt immer ein paar Jahre weiter. Wir haben auch die letzten Brokerage-Tests gewonnen hier in Österreich. Und ich glaube, diese Chancen müssen wir jetzt ganz einfach nutzen, die sich für uns ergeben. Das Thema Neobroker, glaube ich, ist ein Riesenthema, insbesondere in Deutschland, weil die meisten auch dort ihr Hauptbetätigungsfeld haben, dort de facto for free anbieten. Das funktioniert so lange, solange Investoren hier Geld reinblasen. Das passiert ja nach wie vor, dass man mit 0 Transaktionsspesen kein Geld verdienen kann, glaube ich. Das liegt auf der Hand. Das kann gar nicht anders sein. Und schauen wir, wie sich da der Markt weiterentwickelt. Natürlich klopfen sie auch in Österreich an. Für uns, glaube ich, ist immer gut, wenn es einen Mitbewerb gibt, wenn es Veränderungen gibt. Wir müssen uns anpassen, wir müssen darauf reagieren, so bleiben wir wach und entwickeln uns entscheidend weiter. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wichtig ist dabei, immer den Markt beobachten, immer schauen, was passiert in Amerika drüben, was sind die Trends, wo muss man ansetzen, wo kann man ansetzen, wo kann man sich weiterentwickeln, wo kann man selber auch Trendsetter sein. Das versuchen wir seit einem Vierteljahrhundert, ich glaube, ganz, ganz gut bis dato, ganz erfolgreich und das werden wir einfach konsequent weiter tun, dann sehe ich das Ganze sogar sehr, sehr positiv für uns.
Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, viel Kraft und jetzt erstmal einen schönen Sommer. Danke, Ernst.
Danke sehr, ebenfalls. Danke für mich.
Wenn euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr die Geldmeisterin auf einer der Podcast-Plattformen abonniert, bei LinkedIn oder Apple Podcast oder in der Facebook-Gruppe Geldmeisterin liked und kommentiert und auch nächstes Wochenende wieder dabei seid. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr von montags bis freitags bei der kleinen Schwester der Geldmeisterin die Börsenminute hineinhört. Reflexionen zum Börsengeschehen in 60 Sekunden. Salam, Servus, Masalama, sagen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!